Hallo, hier ist Ulrike mit der 31. Folge von Entspannt im Garten. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich berichte in diesem Garten-Podcast aus dem Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was jahreszeitlich so los ist und gebe den ein oder anderen Tipp. Diese Folge erscheint ja jetzt mit einem etwas größeren Abstand zu der letzten Folge. Das hat zwei Gründe. Zum einen war ich ja ziemlich erkältet und lag eine Woche lang flach. Und direkt daran anschließend waren wir eine Woche in Urlaub in Wien, sodass ich da einfach nicht zum Podcasten gekommen bin. In Wien war es kalt, wie es ja auch jetzt immer noch für die Jahreszeit viel zu kalt ist. In einigen Gegenden von Nordostdeutschland ist dies ja der kälteste März seit 130 Jahren. Und in den meisten Gegenden von Deutschland gehört dieser März mit zu den kältesten Märzmonaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Jetzt ist es Anfang April und die Lage ist immer noch nicht besser. Jahreszeitlich ist es also im Garten immer noch zu früh für die Frühjahrsarbeiten. Ich kann also von Glück sagen, dass ich nichts gesät habe. Das wäre völlig schief gegangen. Ich war gestern, wo mal ein Tag die Sonne schien, als wir aus Wien zurück waren, im Garten und wollte um 10:30 da was umgraben, ein Beet, was nicht ging, weil der Boden gefroren war. Ich bin dann nachmittags nochmal da gewesen und dann war der Boden also soweit aufgetaut und auch trocken genug, dann habe ich was umgegraben. Es ist aber immer noch so, dass hier die Forsythien zwar anfangen möchten zu blühen, es sind auch einige Blüten schon geöffnet, aber sie stehen immer noch nicht in Vollblüte. Und der Beginn der Forsythienblüte markiert ja den nächsten Abschnitt im phänologischen Kalender, den Erstfrühling. Und dann, wenn die Forsythien blühen, kann man die Kartoffeln setzen. Ich bin jetzt also dabei, da, wie gesagt, die Beete vorzubereiten und warte aber die Blüte jetzt noch ab. Die Entwicklung der Vegetation ist gut 2 Wochen zurück, verglichen mit einem langjährigen Mittel. Insgesamt wird das ein Jahr werden, wo dann alles zusammenblüht. Die Osterglocken, die Tulpen. Wenn es dann warm genug ist, kommt dann alles gleichzeitig. Das Blöde ist, dass die Bauern und Gärtner dann auch alles gleichzeitig erledigen müssen. Besonders für die Bauern wird das nicht so heiter, weil die dann alles, was jetzt nicht gemacht werden konnte, auf einmal nachholen müssen, wie eben die Kartoffeln setzen, die Rüben säen und so weiter. Ja, hoffentlich wird es bald wärmer. Ich erzähle in dieser Folge kurz etwas über den aktuellen Stand mit der Phantasialand-Erweiterung und gehe dann, wie schon angekündigt, nochmal auf das Thema Düngung ein. Düngung und Kompost mit speziell Augenmerk Kompostverteilung im Frühjahr, Gartendüngung im Frühjahr und Aufsetzen eines Frühjahrskompostes. Der Podcast ist wieder in einzelne Kapitel unterteilt. Wenn euch das ein oder andere Thema nicht interessiert, könnt ihr also einfach zum nächsten Kapitel springen. Vorab möchte ich mich jetzt aber erst ganz herzlich bei den Hörern bedanken. Ich habe wieder total nette E-Mails bekommen und möchte mich hier zunächst bei Dagmar bedanken, die mir 2 sehr nette Mails geschrieben hat. Sie hört den Podcast sehr gerne. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Und sie schreibt, dass sie auch einen Bauerngarten hat in der Voreifel. Hier sei erwähnt, dass Dagmar auch engagiert ist in einer Bürgerinitiative, und zwar der Bürgerinitiative Rettet den Ruhrsee. Der Ruhrsee in der Voreifel ist durch ein geplantes Wasserkraftwerk bedroht. Die Firma Trianel plant da, ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Und wenn dies durchkommt, wäre der Naherholungswert des Ruhrsees zerstört. Deswegen haben die Anwohner da eine Bürgerinitiative gegründet und haben neulich beim Regionalrat wohl auch einen kleinen Teilerfolg erzielt. Die Pläne sind erstmal verschoben. Ich hinterlege hier auch einen Link zu der Seite der Bürgerinitiative. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass dieses Naherholungsgebiet erhalten bleibt und die Bürgerinitiative Erfolg haben wird. Ganz herzlich möchte ich mich auch bedanken bei Karin, die einen Kommentar in meinem Gästebuch hinterlassen hat. Herzlichen Dank dafür. Auch sie schreibt, dass sie den Podcast sehr gerne hört. Und das höre ich wiederum natürlich sehr gerne. Das stärkt mir sehr den Rücken, hier weiterzumachen. Und ich freue mich sehr über jede Hörerreaktion in diese Richtung. Ihr könnt also sehr gerne mir E-Mails schreiben, Kommentare in dem Gästebuch auf der Webseite hinterlassen oder auch Kommentare in iTunes schreiben. Da freue ich mich sehr drüber. Also ganz herzlichen Dank an Dagmar und Karin. Und auch herzlichen Dank an Lutz, der sich ganz nett nach unserem Schicksal erkundigt hat, wie das jetzt weitergeht mit unserer Bedrohung durch die Phantasialand-Erweiterung. Dazu komme ich jetzt, um da kurz den aktuellen Stand zu berichten. Am 19.03. hat der Regionalrat in Köln also entschieden, dass er den Plänen zustimmt. Das heißt, dass in dem Planverfahren über die Phantasialand-Erweiterung die nächste Stufe jetzt erreicht ist und das jetzt schließlich und endlich auf der kommunalen Ebene angelangt ist. Kurz für diejenigen, für die das ganz neu ist. Mein Kleingarten liegt in einem Schrebergartengelände, das davon bedroht ist, vom Phantasialand geschluckt zu werden. Da läuft ein mehrstufiges Planverfahren zur Erweiterung, das gerade halt diese Hürde Regionalrat passiert hat. Die haben jetzt die rechtlichen Grundlagen geschaffen, dass auf kommunaler Ebene die Stadt Brühl jetzt den nächsten Schritt machen kann, nämlich einen Bebauungsplan erstellen. Die Stadt Brühl hat da aber wohl auch eine gewisse Entscheidungsbefugnis, inwieweit sie diese Pläne jetzt aufstellt oder nicht. Und wir sind da gedämpft hoffnungsfroh, weil es aus kommunaler Ebene da verlautet, dass man sich zunächst mal auf den westlichen Teil der Erweiterung konzentriert. Der westliche Teil ist der größere Teil dieser geplanten Phantasialand-Erweiterung und umfasst 15 Hektar. Dort soll der sogenannte Ententeich überplant werden mit einem großen Wellness-Resort. Und das ist für das Phantasialand auch der wichtigere Anteil. Wir liegen im Osten auf dem kleineren Teil dieser Erweiterung, der 4 Hektar umfasst, und sind weniger wichtig für die Ziele des Phantasialandes. Und wir hoffen jetzt sehr, dass uns zumindest hier noch Zeit verschafft wird, indem erst diese West-Geschichte geplant wird und das Planungsverfahren vermutlich auch erst darüber angestrengt wird. Zum anderen ist es auch so, dass es kommunalpolitisch mit der Osterweiterung schwieriger sein wird. Es gibt nämlich da einen Ratsbeschluss von 2002, der eine Osterweiterung Richtung Brühl-Badorf und Brühl-Eckdorf kategorisch ausschließt. Und wir hören also Stimmen aus der Kommunalpolitik, die sagen, dass es auch im Zuge der kommenden Kommunalwahlen unwahrscheinlich sein wird, dass das durchkommt, beziehungsweise dieser Beschluss gekippt wird, weil die Parteien sich nicht die Wähler in Badorf und Eckdorf da vergrätzen wollen. Also sprich, diese Wählerstimmen sind wichtig und das ist jetzt unsere Hoffnung, dass eventuell wir von dieser Überplanung vielleicht sogar komplett verschont werden. Ja, drückt uns mal die Daumen. Wir denken auf jeden Fall, dass wir in den nächsten 2, 3 oder auch 4 Jahren da auf jeden Fall bleiben werden im Kleingarten und hoffen halt sehr, dass diese Osterweiterung, wo wir betroffen sind, hoffentlich ganz fallen gelassen wird. Das wäre für uns das beste Ergebnis. So, jetzt komme ich zu dem Thema Düngung im Frühjahr. Nochmal kurz zu der Eiskälte im Garten. Ich war also gestern da und wollte unter anderem Kompost verteilen und habe festgestellt, dass zumindest mein einer Komposthaufen noch gefroren war. Das ist aber eine Arbeit, die demnächst ansteht, die man machen kann, dass man den Kompost verteilt und die Beete vorbereitet. Ich hatte ja letztes Jahr einen Kompost aufgesetzt, wo ich neben dem üblichen Gartenmaterial auch Moos vom Rasenvertikutieren mit eingebaut hatte. Da habe ich also festgestellt, dass dieses Moos noch nicht komplett verrottet ist in dem Kompost. Ich habe da jetzt gestern einen ganz guten Mulchkompost aber vorgefunden. Und das mache ich jedes Jahr. Ich habe also in der Regel mehr Mulchkompost wie Reifenkompost. Den verteile ich dann auf die Beete. Und das geht wie folgt. Der wird halt ausgebreitet und ganz oberflächlich eingearbeitet mit einem Kultivator. Ich mache das, nachdem ich die Beete soweit gelockert habe. Danach trage ich immer diesen Kompost auf und hacke den ganz oberflächlich ein. Zu den Mengenangaben ist zu sagen, dass man als Richtwert so circa 10 Kilo pro Quadratmeter Mulchkompost einträgt. Wir haben da einen eher schlechten Boden, also einen eher mageren Boden. Ich liege also da eher bei den 10 Kilogramm. Bei sehr guten Böden mag auch weniger reichen, da wird man vielleicht mit 6 Kilogramm auskommen. Nicht alle Kulturen mögen aber diesen Mulchkompost gleich gerne. Besonders gut bewährt er sich bei Gurken, Kürbissen, Tomaten. Weniger gut bei Möhren, Lauch und Zwiebeln, weil hier die Gefahr besteht, dass Zwiebel, Möhrenfliegen und so weiter angezogen werden. Da sollte man also eher Reifenkompost verwenden. Den Reifenkompost, den erkennt man an seiner feinkrümeligen Struktur und an dem guten Geruch nach Waldboden. Den kann man überall im Garten verwenden. Von der Menge her geht man da von 3 bis 6 Kilogramm pro Quadratmeter aus. Auch da hängt es davon ab, welche Kultur man hat. Wenn man Starkzehrer düngt, also wie Kohl zum Beispiel, dann ist man sicher an der oberen Grenze. Dann eher 6 bis 10 Kilogramm, vor allem wenn die Böden nicht so toll sind. Bei Schwachzehrern braucht man entsprechend weniger, also Schwachzehrer wie Salat, Erbsen und so weiter. Da würde ich so etwa 3 Kilogramm pro Quadratmeter veranschlagen. Ja, den Reifenkompost, den kann man ca. 15 cm in den Boden einarbeiten mit dem Kultivator. Und es empfiehlt sich auch, den mit direkt ins Pflanzloch zu geben. Reifenkompost kann man also da großzügig mitverwenden, wenn man pflanzt. Besonders bei Starkzehrern auch, wie Tomaten zum Beispiel. Einige Gärtner geben auch Reifenkompost in Saatrillen. Das ist auch eine ganz bewährte Sache, weil man hat da automatisch so eine feinkrümelige Struktur, was zu gleichmäßigem Auflauf des Saatgutes mitverhilft, und man hat natürlich die ideale Nährstoffversorgung gleich mit. So, ich gehe jetzt nochmal etwas grundsätzlicher darauf ein, wie man einen Kompost aufsetzt. Ich hatte da ja schon mal eine Folge zu rausgegeben im Herbst, die heißt Laub und Kompost. Wer mag, kann da auch nochmal nachhören. Aber ich wiederhole jetzt einfach mal das Wichtigste, was da zu berücksichtigen ist. Wie der Name ja schon sagt, Kompost, das kommt von Componere aus dem Lateinischen und bedeutet zusammengesetzt. Das ist auch das Wichtigste, was man beim Kompost beachten muss, dass er aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt ist. Man vermischt grundsätzlich nasses mit trockenem Material, frisches mit abgelagertem Material, stickstoffreiches mit stickstoffarmem Material. Und wichtig ist, dass verschiedene Materialien zusammenkommen. Ein Kompost allein aus Rasenschnitt wird schiefgehen und verfaulen. Das ist wohl jedem schon mal passiert. Und ein Kompost, der zum Beispiel allein aus Holzhäckseln besteht, da wird einfach gar nichts passieren, weil die Rotte gar nicht in Gang kommen wird. Ein ideales Verhältnis für die Kompostierung von Kohlenstoff und Stickstoff liegt bei 30:1 bis 25:1. Das heißt, auf 30 Teile Kohlenstoff kommt ein Teil Stickstoff, beziehungsweise auf 25 Teile Kohlenstoff ein Teil Stickstoff. Typische Materialien, die im Garten so anfallen, sind zum Beispiel Rasenschnitt. Der hat ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 12:1 bis 25:1. Gemüseabfälle ebenfalls 12:1 bis 25:1. Holzhäcksel dagegen haben ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 100:1. Ebenso Stroh. Man fährt also gut, wenn man Rasenschnitt zum Beispiel mit Holzhäckseln oder Stroh vermischt oder kleingeschnittenen Zweigen. Wichtig ist ebenfalls, dass der aufgeschichtete Kompost luftig ist. Das heißt, es empfiehlt sich da zum Beispiel kleingeschnittene Stängel und Zweigen, also eher trockenes Material, was ein bisschen Luft dazwischen hat, zu vermischen mit Material, was eher zusammenkletscht wie Rasenschnitt oder Gemüseabfälle. Der Kompost sollte also locker aufgebaut sein, luftig sein. Er sollte weder zu trocken noch zu nass sein. Empfehlenswert ist die Konsistenz von einem ausgewrungenen Schwamm. Neben den Pflanzabfällen kann man auch noch Mist zusetzen. Der hat ebenfalls ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 12:1. Um Stickstoffanteil zu erhöhen, kann man auch Hornspäne einstreuen. Und auch empfehlenswert ist das Bestreuen mit Gesteinsmehl. Empfehlenswert ist, dass man etwas größere Mengen Kompost auf einmal aufsetzt. Etwa ab einem Kubikmeter Material ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine sogenannte Heißverrottung eintritt, größer. Diese Heißverrottung ist günstig, weil durch die hohen Temperaturen Samenunkräuter vernichtet werden und auch Krankheitskeime. Deswegen ist es ganz gut, wenn man Material ansammelt und dann immer etwas größere Mengen auf einmal aufsetzt. Das Aufsetzen geht wie folgt. Man setzt den Kompost in Schichten auf. Man setzt immer zunächst 30 cm vermischtes Pflanzenmaterial, wie beschrieben, auf, also trockenes mit nassem vermischt, stickstoffreiches mit stickstoffarmen, abgelagertes mit frischem. Und auf diese 20-30 cm gibt man dann 1 cm Gartenerde. Ich habe das ja so gemacht, dass ich das dann auch noch mit einem Kompostbeschleuniger besprenkelt habe, nämlich mit dem Humofix aus der Abtei Fulda. Das ist ein Kompostbeschleuniger auf Kräuterbasis. Der führt dazu, dass die Rotte in einen günstigen Bereich gelenkt wird, in dem förderliche Mikroorganismen da begünstigt werden. Ich werde hier da auch mal einen Link hinterlegen, Abtei Fulda. Das ist ein Kloster, das seit den 50er, 60er Jahren schon biologisch wirtschaftet und diese Schnellkompostierungsmethode mit in Deutschland bekannt gemacht haben. Ja, also wenn man den verwendet, diesen Kompostbeschleuniger, dann besprenkelt man die Erdschicht immer mit dieser Humofix-Lösung und fährt dann fort, setzt wieder 20, 30 Zentimeter Pflanzenmaterial drauf, wieder 1 Zentimeter Schicht Erde und so weiter. Zum Schluss deckt man den Kompost mit einer Erdschicht ab und man kann ihn dann auch noch mit Säcken abdecken oder anderem Material, damit der schön gleichmäßig warm und feucht ist, sodass auch die äußeren Schichten mit verrotten. Ja, ich habe mit dieser Methode also jetzt einen ganz guten Mulchkompost erzielt. Ich hatte den letzten Herbst aufgesetzt. Mulchkompost deshalb, weil ich halt diesen hohen Moosanteil da drin hatte, das nicht komplett verrottet ist. Diese Humofix-Methode, die Schnellkompostierung, soll aber dazu führen, dass man Komposte, die man im Mai zum Beispiel aufsetzt, innerhalb von 4 Wochen in gute Humuserde verwandelt hat. Ich werde das im Frühjahr mal ausprobieren und dann davon berichten. Ich gehe jetzt noch darauf ein, speziell einen Frühjahrskompost aufsetzen. Hier ist das Besondere, dass man im Winter ja eher trockenes, abgelagertes Material in größerer Menge angesammelt hat. Das wären also Staudenreste, die man noch von den Beeten abgeräumt hat, oder auch Zweige und Holzhäcksel. Im Frühjahr mangelt es ein bisschen an dem frischen Material oder an stickstoffreicherem Material. Der erste Rasenschnitt, der würde hier einen Beitrag leisten in die Richtung. Man kann sich aber auch so behelfen, indem man einfach auf Nachbarwiesen auszieht und da Brennnesselschosse absichelt. Die sind ganz ideal, um da frisches und stickstoffreiches Material für so einen Frühjahrskompost sich zu beschaffen. Und man setzt den Kompost dann wie beschrieben auf und mischt an frischem Material, stickstoffreich, den Holzhäckseln oder den Staudenresten halt, Rasenschnitt, Brennnessel, Schosse, auch Löwenzahn, das man aussticht, kann man gut verwenden. Oder auch die Wurzelunkräuter. Das ist etwas, was bei mir im Garten immer anfällt im Frühjahr. Ich werde da also einiges an dem kriechenden Hahnenfuß vermutlich wieder ausgraben. Also auch das kann man gut in dem Frühjahrskompost mit aufsetzen. Was ich noch erwähnen wollte, ist das Thema Bodenuntersuchung. Das empfiehlt sich besonders, wenn man mit einem Garten neu startet, das mal zu machen. Das kann man zum Beispiel bei der Landwirtschaftskammer Rheinland machen. Ich hinterlege da wieder einen Link, beziehungsweise diese Links findet ihr auch alle dann auf meiner Webseite www.entspanntimgarten.de. Da werde ich eine extra Überschrift zum Thema Düngung machen. Da findet ihr alle Links, die sich auf das Thema Düngung beziehen, dann nochmal über die Abtei Fulda, wo man das Humofix beziehen kann. Und ebenfalls hier ein Link zu der Landwirtschaftskammer. Die Bodenuntersuchung, die läuft so, dass man Bodenproben entnimmt in seinem Garten und die dann einschickt. Man bekommt dann eine Analyse des Bodens zurückgeschickt und es wird halt festgestellt, welche Nährstoffe fehlen oder welche vielleicht auch zu viel sind. Und in der Regel ist dann auch eine spezielle Düngeempfehlung dabei. Wer speziell zum Thema Kompost etwas nachlesen möchte, dem möchte ich ein Bändchen von der Abtei Fulda empfehlen. Das heißt Kompost, Gold im Biogarten. Da gibt es also ganz umfassende Tipps zum Thema Kompost. Es wird eingegangen auf verschiedene Spezialkomposte, wenn man viel von einem Material hat, Laub oder Moos. Und das ist ganz empfehlenswert. Das kann man auch über die Abtei Fulda beziehen. Ich möchte hier noch zum Thema Düngung auch auf das Thema Terra Preta eingehen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Lutz, einem Hörer, der mich durch seine Rückmeldung überhaupt auf dieses Thema gebracht hat. Terra Preta ist portugiesisch für schwarze Erde. Man hat diese Erde im Amazonasbecken entdeckt. In dem Amazonasbecken, in diesem Regenwaldgebiet, ist die Erde ganz unfruchtbar, natürlicherweise. Und man hat da inselartig ganz fruchtbare Flecken entdeckt, die, wie man dann rekonstruiert hat, von Indianersiedlungen stammen, die diese fruchtbare Erde aus ihren Siedlungsabfällen generiert haben. Ein entscheidender Bestandteil hier ist Holzkohle oder Pflanzenkohle. Diese fruchtbare Erde ist entstanden aus Feuerresten, also Pflanzenkohleresten, organischen Abfällen, man hat Tonscherben da drin gefunden, Muschelschalen und auch Dunkreste sind da wohl mit kompostiert worden. Der entscheidende Unterschied zu den Komposten hier ist die Pflanzenkohle, die hier mit enthalten ist. Diese Pflanzenkohle führt dazu, dass die Nährstoffe und auch Wasser ganz lang anhaltend bzw. eigentlich ständig gespeichert bleiben. Die Pflanzenkohle hat nämlich die Eigenschaft, ganz hoch porös zu sein mit einer hohen Mikrooberfläche, wo sich die Mikroorganismen gut halten können, Nährstoffe gut gebunden werden und auch Wasser sehr gut gespeichert wird. Mir erscheint das sehr schlüssig mit dieser Speicherfähigkeit und ich habe mir deswegen überlegt, das auszuprobieren im Garten. Wir hatten ja hier letztes Jahr das Martinsfeuer, wo sehr viel Pflanzenkohle auf natürliche Art und Weise entstanden ist. Da habe ich mir jetzt schon ein kleines Häuflein gesichert und im Garten neben meinem Kompost gelagert und werde das mit in den Kompost einbauen. Die Empfehlungen, die ich da in der Literatur gefunden habe, die betragen etwa ein Teil Pflanzenkohle auf 10 bis 20 Liter Kompostmaterial. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Es wird in der Literatur auch empfohlen, teilweise da effektive Mikroorganismen mit einzusetzen. Ich nehme aber an, dass ich das im Kompost wahrscheinlich eh habe, insbesondere wenn ich diese Humofix-Methode verwende. Und was auch empfohlen wird, ist die Verwendung von Gesteinsmehl, dass man also Gesteinsmehl mit darüber streut, weil diese Tonminerale, die dann da eingetragen werden, auch zusätzlich dafür sorgen, dass die Nährstoffe in einem ausgewogenen, guten Verhältnis gebunden werden. Ja, ich gehe jetzt nur kurz darauf ein. Ich werde also in der Folge von meinen Erfahrungen berichten und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Lutz für diese Anregung. Das freut mich besonders, dass es da diesen Rücklauf von den Hörern gibt und ich mich da über den einen oder anderen Tipp selber freuen kann. Herzlichen Dank. So, damit komme ich zum Ende für diese Folge. Ich werde heute Nachmittag nochmal in den Garten fahren, in der Hoffnung, dass der Boden dann wieder so weit aufgetaut ist, dass ich weiter an meiner Beetvorbereitung machen kann. Ich bereite da die Beete vor für die Kartoffeln insbesondere. Die keimen bei mir in den Kistchen ja jetzt schon längerer Zeit vor. Die haben also ganz gute Keime schon entwickelt und sobald die Forsythien blühen, werde ich die also pflanzen. Das, was ich auch noch vorhabe, ist eventuell Erbsen säen. Die lasse ich dann auch erstmal auf der Fensterbank vorkeimen. Und je nachdem baue ich dann auch dieses Tomatenhaus auf, das ich gekauft habe, beziehungsweise dieses Gewächshaus, um dort ein paar Sachen vorzuziehen, um überhaupt irgendetwas Richtung Garten machen zu können. Ja, ich wünsche uns allen, dass es bald wärmer wird und sage dann bis zur nächsten Folge, eure Ulrike.